Hallo und willkommen bei Machtmanöver. Mein Name ist Gerhard Meserosch und ich frage Aktivistinnen und Expertinnen, wie sozialer Wandel funktioniert. Heute spreche ich mit Thomas Brudermann. Hallo Thomas, willkommen bei Machtmanöver.
Ja, hallo Gerhard, freut mich da zu sein.
Könntest du dich ganz kurz vorstellen?
Mein Name ist Thomas Brudermann, ich bin Psychologe und Nachhaltigkeitsforscher, ich arbeite an der Uni Graz und ich bin auch stark in der Wissenschaftskommunikation tätig.
Super, und welche Idee darüber, wie sozialer Wandel funktioniert und wie man ihn mitgestalten kann, kannst du mit uns teilen?
Ja, ich möchte über Verzicht sprechen, beziehungsweise darüber, dass wir eigentlich von der Idee von Verzicht ein bisschen Abstand nehmen sollten, wenn wir den sozialen Wandel erfolgreich angehen wollen.
Und was bedeutet das?
Ja, sehr oft, also wenn wir jetzt in der Nachhaltigkeits- und Klimaschutzdiskussion sind, sprechen wir davon, dass wir verzichten müssen. Wir müssen verzichten auf Flugreisen, auf Fleischkonsum, auf Autos. Das ist, wenig überraschend, nicht besonders attraktiv in einer breiten Mehrheit der Bevölkerung. Das heißt, das scheint nicht zu funktionieren. Wir brauchen da was anderes. Und das Spannende ist, dass der Verzicht selbst, der eigentlich schon funktioniert, aber der Verzicht funktioniert halt nur unter bestimmten Voraussetzungen. Wir haben das wunderbar gesehen. Es war während der Pandemie, vor ein paar Jahren, es hat gerade alles angefangen, ja, es hat sehr viel Unsicherheit gegeben. Die Menschen waren da bereit, auf vieles zu verzichten, auf die eigene Freiheit, auf das soziale Leben, auf die Besuche in Restaurants und vieles mehr. Ja, wir haben verzichtet. Aber warum haben wir verzichtet? Es waren da zwei Faktoren, die ausschlaggebend waren. Der erste Faktor war, es hat irgendwie Sinn gemacht. Wir haben verstanden, dass das jetzt sinnvoll ist, um ein Ausbreiten der Pandemie zu verhindern. Und der zweite Faktor war, es war zeitlich begrenzt. Ja, wir haben gehört, ja, die nächsten Wochen sind entscheidend. Wir machen das jetzt einmal für ein paar Wochen, maximal 1-2 Monate. Und das hat funktioniert. Später in der Pandemie hat das nicht mehr funktioniert. Erstens haben wir den Sinn nicht mehr ganz verstanden, ja, weil einige Dinge waren erlaubt, andere nicht. Das war nicht immer intuitiv gut verständlich. Und dann ist auch diese Zeitperspektive verloren gegangen. Es hat länger und länger gedauert. Und da sieht man schon, da funktioniert Verzicht dann nicht mehr. Wenn wir jetzt von Klima und Nachhaltigkeit reden, da haben wir diese Zeitperspektive nicht. Ja, wir reden nicht davon, dass wir jetzt 1-2 Monate mal nicht fliegen, sondern es geht um eine permanente Änderung. Und da kommen wir mit dem Verzicht einfach nicht hin.
Das heißt, wir brauchen für diese große, umfassende Änderung quasi andere Wörter oder eine andere Art, darüber zu reden, ein anderes Narrativ.
Ja, also wir brauchen eine andere Art, darüber zu reden. Wir brauchen vielleicht insgesamt einen anderen Zugang dazu. Und es gibt ein wunderbares Beispiel. Ich borg das Beispiel jetzt von einer Initiative in Deutschland. Das ist die Initiative Nürnberg Autofrei. Die setzt sich also für eine autofreie Innenstadt in Nürnberg ein. Und die reden witzigerweise oder interessanterweise nicht davon, dass man jetzt aufs Auto und auf den Parkplatz verzichten soll. Die sagen was anders. Sie sagen, wir tauschen. Wir tauschen diesen Parkplatz vor dem eigenen Haus ein. Und wir bekommen was dafür, nämlich eine ruhige, grüne, verkehrsberuhigte, also verkehrsfreie Straße mit guter Luft, in der unsere Kinder noch gefahrlos spielen können. Und das hat plötzlich eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Energie. Das klingt nicht nach Verzicht. Das ist ein sinnvoller Tausch. Und ich bin überzeugt, dass Menschen zum Tauschen eher bereit sind als zum Verzichten.
Das liegt quasi in der Psyche des Menschen, dass sie ein bisschen einen positiven Anreiz brauchen.
Genau, wenn wir von negativen Dingen reden, also negative Emotionen sind ja sinnvoll, ja, und es macht manchmal Sinn, auch negative Emotionen zu haben, sowas wie Angst zum Beispiel, hat uns evolutionsgeschichtlich sehr viel gebracht, ja, also wir sind durch die Savanne gewandert oder unsere Vorfahren haben ein Wildtier begegnet oder haben ein Wildtier gesehen, ja, hatten dann Angst. Macht Sinn, weil die Angst uns sofort ins Hier und Jetzt holt, also unseren Zeithorizont verkürzt und sofort auch den Fokus auf die Gefahr legen lässt. Das ist überlebenswichtig. Aber wenn es jetzt um so große Prozesse und um komplexe Herausforderungen geht, kommen wir eben mit so rein negativen Gefühlen nicht hin. Da brauchen wir die positive Perspektive und die positiven Emotionen, denn die erweitern unseren Zeithorizont und öffnen auch die Perspektive.
Und wenn ich jetzt in der Klimakommunikation zum Beispiel tätig bin und quasi gute Stimmung für den Klimawandel machen möchte im Sinne von Unterstützung generieren für Veränderungen. Du hast das Beispiel aus Nürnberg gebracht, das ist schon mal ein sehr schönes, konkretes Beispiel. Aber das ist ja nur ein Puzzlestück. Kannst du noch ein paar Hinweise geben, wie so eine Narrativänderung ausschauen könnte in Bezug auf diese große Menschheitsherausforderung Klimawandel?
Es sind alles Puzzlestücke. Natürlich schafft man es nicht allein nur mit positiven Emotionen, nur mit Optimismus. Denn Optimismus und positive Emotionen haben eben auch die Tendenz, uns dann in Sicherheit zu wiegen und vielleicht auch in falscher Sicherheit zu wiegen. Ja, der Optimismus ist völlig unangebracht, wenn ich mich jetzt einem riesigen Grizzlybären, der aggressiv ist, gegenüber sehe. Ja, da hilft mir der Optimismus relativ wenig. Das sind die negativen Emotionen wichtig. Und ich glaube, bei dieser Herausforderung Klimaschutz braucht man auch eine Mischung verschiedener Emotionen, verschiedener Zugänge. Es gibt nicht diese eine Silver Bullet, würde man sagen im Englischen, also die eine Silver Bullet für die Klimakommunikation. Wir müssen uns aber überlegen, was ist die übergeordnete Geschichte? Und das ist halt nicht, dass wir jetzt mit den Klimaschutzmaßnahmen, mit Nachhaltigkeitsbemühungen immer nur verlieren, dass alles schlechter wird, dass wir uns in die Steinzeit zurückversetzen lassen. Nein, es geht hier um eine Transformation. Es geht darum, dass wir in Zukunft, und nicht nur wir, vielleicht auch unsere Nachkommen, ein lebenswertes Leben haben wollen. Wie diese Geschichte genau ausschauen soll, das müssen wir uns natürlich gemeinsam überlegen. Das müssen wir uns auch gemeinsam mit denen überlegen, die von diesen Maßnahmen betroffen sind. Und das sind eigentlich wieder alle.
Aber das Tolle am Begriff Tausch ist ja, dass er so zweiseitig ist. Also einerseits einmal steckt was Positives drinnen, was bekomme ich, aber er ist auch ehrlich genug zu sagen, auf der anderen Seite geben wir auch was her. Also es ist keine schöne Zwerberei, sondern man sagt ja, das eine für das andere.
Genau, ja, also man könnte auch sagen, Investition wäre auch sowas. Ja, also man investiert mal was und man hat aber dann eine Rendite. Muss man vielleicht jetzt bei wirtschaftsaffinen Menschen eher so formulieren. Aber das Interessante ist ja auch, selbst wenn man glaubt, man verzichtet, das trifft dann ja nicht immer ein. Also ich habe auch vor ein paar Jahren gedacht, ich probiere es jetzt einmal mit der vegetarischen Ernährung. Ich verzichte auf Fleisch. Das Spannende war, das hat sich nie wie ein Verzicht angefühlt. Das hat sich sehr schnell angefühlt wie so eine kleine Abenteuerreise in eine völlig neue Kulinarik. Ich habe neue Rezepte kennengelernt, neue Zugänge, neue Restaurants. Ich habe ein paar Kilo zugenommen, muss ich ja ehrlich sagen. Ja, also, aber es hatte eigentlich nichts mit Verzicht zu tun. Als ich dann später wieder mal versucht habe, Fleisch zu essen, hat mir das dann auch gar nicht mehr geschmeckt. Ja, ich habe gemerkt, es gibt eigentlich was Besseres. Etwas, das mir besser schmeckt, das auch gesünder ist für mich. Und am Ende muss ich sagen, Verzicht war wirklich nur am Anfang der Reise ein Thema.
Wobei das ein Glücksfall war, weil auf Flugreisen verzichten, also natürlich kann man die Schönheit der Kärntner Bergseen dann auch schätzen, aber trotzdem geht einiges. Der thailändische Badestrand geht dann verloren.
Ja, es kann schon sein, dass manche Menschen das dann tatsächlich als Verzicht empfinden. Also ich fliege auch nicht mehr und habe das jetzt auch noch nicht irgendwie bereut oder auch noch nicht als Verzicht wahrgenommen. Es ist etwas anders geworden. Aber natürlich muss man das anerkennen. Manche Menschen sagen, ja, das ist für mich ein Verlust. Die Frage ist immer, welches Bedürfnis steckt eigentlich hinter unserer Sucht nach Fernreisen und regelmäßigen Fernreisen? Vielleicht steckt dahinter ja ganz was anderes. Vielleicht das Bedürfnis, sich selbst zu verwirklichen. Oder das Bedürfnis, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Vielleicht auch ein bisschen sozial zu wirken. Die Frage ist, kann man dieses Bedürfnis nicht auch irgendwie anders abdecken? Braucht es dafür diese 14 Stunden Flug und den exotischen Strand? Oder kann ich das Gefühl, dass mir das gibt, auch irgendwie anders bekommen?
Okay, könntest du noch mal zusammenfassen, wie motiviert man Menschen dazu, einen positiven Beitrag zu leisten zu einem großen gesellschaftlichen Wandel?
Ja, die Frage ist, was wollen Menschen eigentlich? Und die meisten Menschen streben ja nach dem guten Leben. dem guten Leben für sich und die Familie und die liebgewonnenen Menschen. Und da gibt es verschiedene Zugänge. Der erste Zugang ist, man lebt das vergnügungsreiche Leben. Also man sucht die guten Erlebnisse, die guten Ereignisse. Dazu gehört eben dann auch vielleicht die Fernreise. Dazu gehört die Party, dazu gehört das Fußballmatch, was auch immer. Das funktioniert schon, aber das Problem bei diesem Zugang ist, dass die Halbwertszeit der Zufriedenheit doch relativ schnell abnimmt. Ja, man braucht dann immer mehr und mehr solche Erlebnisse. Aber es ist ein Zugang zum guten Leben. Der zweite Zugang ist, dass man sehr sozial ist, dass man Dankbarkeit zeigt. Ja, Menschen, die sehr viele soziale Interaktionen haben, die auch dankbar sind für das, was ihnen widerfährt, die haben auch eine hohe Lebenszufriedenheit. Und dann gibt's aber noch einen dritten Zugang. Und ich glaube, der ist ganz wichtig im Kontext von Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Und das ist das sinnerfüllte Leben. Menschen sind lebenszufriedener, wenn sie das Gefühl haben, dass sie sinnvolle Beiträge zum größeren Ganzen leisten können, das sie selbst übersteigt. Also ich tue was, ich verzichte vielleicht sogar, oder ich tausche im Idealfall, aber ich sehe darin einen Sinn. Und wenn man dieses Sinnstiftende für sich finden kann, dann werden die ganzen Ausreden, warum es nicht klappt mit dem nachhaltigen Leben, plötzlich relativ irrelevant und die Barrieren klein und die Motivation ganz hoch.
Und das hat natürlich eine klare Implikation für das Thema Kommunikation, Klimakommunikation, neue Narrative.
Genau, wir müssen wieder darauf fokussieren, was ist sinnvoll und warum ist die Nachhaltigkeitsbemühung, warum ist das klimafreundliche Leben etwas Sinnvolles? Weil wenn wir diesen Sinn sehen, dann ist es interessanterweise auch nicht mehr so wichtig, was andere tun. Ja, natürlich, wenn ich jetzt verzichte und die anderen verzichten nicht, das ist extrem demotivierend. Wenn ich aber für mich selbst einen Sinn in dem sehe, was ich tue, dann ist das Verhalten der anderen plötzlich nicht mehr so relevant und tritt schnell in den Hintergrund.
Was könnte der Sinn sein, des eigenen Beitrags?
Ja, ich will die Antwort ja nicht für andere geben. Ja. Aber in Wirklichkeit brauchen Menschen halt einen guten Grund, diesen einen guten Grund, um einen Sinn zu sehen. Für viele Menschen ist das der Gedanke an die eigenen Kinder. Für andere Menschen ist das vielleicht die Naturverbundenheit. Für wieder andere ist, dass sie einfach in 50, 60 Jahren vielleicht der dann lebenden Generation nicht erklären müssen, warum sie nichts getan haben, als es noch möglich war.
Wunderbar. Thomas, vielen Dank.
Sehr gerne.